65375. Der Podcast aus Österreich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt.
Hallo Österreich-Winkel und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 65375, unserem Podcast für Österreich-Winkel. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet, nämlich einen kleinen Jahresrückblick. Und den mache ich nicht alleine, sondern wir haben einen Gast dazu eingeladen, der ist euch allen wohl bekannt. Das ist der Carsten Sinz, unser Bürgermeister. Hallo Carsten.
Hallo Thomas.
Ja, Jahresrückblick habe ich schon gesagt. Wir wollen so ein bisschen darauf schauen, was ist passiert in 2025. Aber wir machen das jetzt mal nicht so klassisch und fangen vorne beim 1. Januar an, sondern wir fangen mal hinten an. Es ist die Weihnachtszeit. Wir nehmen heute am 4. Advent, das ist der 21. Dezember, auf. Und meine Frage richtet sich so ein bisschen dahin, kannst du das Wort Weihnachten überhaupt noch hören? Wir haben in Österreich-Winkel über 70 Vereine, alle machen Adventssingen, Adventsfeiern, Weihnachtsfeiern und alle freuen sich natürlich, wenn der Bürgermeister auch vorbeikommt und mal Hallo sagt und sich das Ganze anguckt. Wie viele Weihnachtsfeiern hast du jetzt dieses Jahr schon hinter dir?
Ja, also selbstverständlich kann ich Weihnachten noch hören. Ich bin nämlich ein ganz großer Weihnachtsfan. Das lasse ich mir in Anführungszeichen auch nicht von meinem Kalender vermiesen. Vermiesen wäre aber auch das falsche Wort, weil ich habe mal tatsächlich gezählt, wenn jetzt dann der 24.12. rum ist und ich vielleicht noch das ein oder andere, was auch tatsächlich zwischen den Jahren noch passiert, reinnehme, dann war ich auf 15 Weihnachtsmärkten oder Feiern. Finde das aber schön. Also es sind tatsächlich schöne Termine, da geht man gerne hin, das macht Spaß. Die Leute sind in aller Regel auch gut gelaunt, anders als vielleicht bei anderen Terminen, die dann auch im Büro oder so stattfinden. Und eben weil ich eigentlich ein Weihnachtsfan bin, ist das schön und es zeigt ja auch ein bisschen so das Leben und die Kultur, die wir in unserer Stadt haben, dass es diese Festivitäten gibt, die Veranstaltungen. Und also lange Rede, kurzer Sinn, ja, ich kann Weihnachten noch hören und freue mich auch weiterhin über Einladungen. Und wenn der Kalender es ermöglicht, versuche ich sie auch einzurichten.
Also ihr habt es gehört, fürs nächste Jahr schon mal vorplanen. Ich habe auch gesehen, habe mir mal so ein paar Termine angeguckt, die du da gemacht hast. Also das ist ja nicht nur das klassische Adventssingen irgendwie in der Kirchengemeinde, sondern wir haben ja ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Unter anderem gibt es auch in Österreich-Winkel, das war für mich neu, eine deutsch-philippinische Gemeinschaft, die auch ein Weihnachtsfest feiert.
Korrekt, da war ich jetzt dieses Jahr das zweite Mal. Auch für mich war das letztes Jahr neu. Und in der Tat gibt es in Österreich-Winkel einen Verein, also einen deutsch-philippinisch-amerikanischen Freundschaftsverein tatsächlich, der sich gegründet hat und so ein bisschen diese komplette, ich nenne es mal Community vereint, die über den gesamten Rheingau verteilt ist. Und das sind gar nicht so wenige, die eben philippinische Wurzeln haben und hier auch als Arbeits- und Fachkräfte zum Teil hergezogen sind. Und ja, auch die feiern Weihnachten, ein bisschen anders als wir, noch ein bisschen greller und bunter, aber eine wunderschöne Feier, jetzt auch das zweite Mal gewesen, bei uns in der Brentano-Scheune, also die feiern dann auch bei uns in Österreich-Winkel, nutzen da auch die Vereinsförderung, das ist ja auch schön, dass dann so eine Gemeinschaft einfach in unseren Räumlichkeiten ihre Weihnachtsfeierlichkeiten vonstatten, also stattfinden lassen kann. Und eine ganz große Herzlichkeit und kunterbunt, also da rennen jetzt nicht nur Filipinos rum, sondern eben auch, die sind ja hier verheiratet mit Deutschen, da sind schon Kinder und Enkel da und eine richtig bunte, grelle Weihnachtsfeier mit einem sehr leckeren Buffet, das muss man auch dazu sagen, ja.
Also klingt auf jeden Fall spannend und vor allen Dingen interessant, was es tatsächlich alles in unserer Region gibt. Ja, das führt mich so ein bisschen zum nächsten Thema. Du hast gerade schon gesprochen, auf wie vielen Weihnachtsfeiern du warst. Bevor wir jetzt in die inhaltlichen Themen einsteigen und schauen, was in Österreich-Winkel passiert ist, nochmal ganz allgemein von mir die Frage. Du bist jetzt endet so ein bisschen dein zweites Jahr als Bürgermeister. Und was mich interessieren würde an der Stelle, weil es auch in den letzten Tagen wieder viele Anlässe gab, wo ich mir die Frage gestellt habe, ist so ein bisschen das Thema die ständige Erreichbarkeit. Du nutzt Social Media sehr viel. Bürgerinnen und Bürger kontaktieren dich auch darüber. Und das ist ja so ein bisschen Fluch und Segen. Also man kriegt das ja mit, ne? Dann wird irgendwas bekannt gegeben und dann gibt es schon die ersten Kritiker, wo man schon auch an der, ich sag mal, Art und Weise, wie sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, sieht, dass sie sich mit dem Thema eben nicht auseinandergesetzt haben und vielleicht nur die Überschrift gelesen haben, Dinge vielleicht sofort zerreden. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr, sehr viel Zuspruch. Allein in den letzten Tagen habe ich wieder viele positive Kommentare auch gelesen, wo es um Fahrbahnmarkierungen ging, wo Bürger schon quasi miteinander diskutiert haben und gesagt haben, wir brauchen hier den Bürgermeister gar nicht kontaktieren, der ist bestimmt sowieso schon an dem Thema dran. Oder tatsächlich habe ich ein Posting gesehen, wo jemand geschrieben hat, dass ein Fahrrad in eine Baustelle reingefallen ist und ob sich da mal jemand drum kümmern könnte. Und dann habe ich gesehen, dass du geschrieben hast, du wärst da quasi schon unterwegs und würdest es da gleich rausholen. Also so ein bisschen dieses Hansdampf in allen Gassen, was glaube ich viele mit deiner Amtszeit bisher auch verbinden. Wird das irgendwann nicht auch einfach anstrengend?
Also ich werde ja oft gefragt, gute Frage, erstmal oft gefragt, ist das nicht ein stressiges Amt? Und ich sage immer, Stress ist für mich das falsche Wort, weil es halt einfach, und das ist jetzt, soll gar keine Plattitüde sein, das ist wirklich so, weil es halt einfach mir Spaß macht. Und du hast gerade gesagt, Fluch und Segen zugleich. Ich finde es erstmal ganz wichtig und ist im Übrigen vollkommen irrelevant, ob das jetzt die sozialen Medien sind, ob das der klassische Brief ist, der auch noch ankommt, die E-Mail oder du wirst halt bei irgendeiner Gelegenheit angesprochen. Ich glaube, das Wichtigste ist für den Bürgermeister, stellvertretend auch für eine Verwaltung, dass man einfach ansprechbar ist. Das heißt noch gar nicht, dass man auch direkt alles und überhaupt jenes immer gleich umsetzen kann oder überhaupt umsetzen kann. Aber zumindest diese Erreichbarkeit und Ansprechbarkeit sollte, glaube ich, gegeben sein. Die versuche ich ein Stück weit zu leben. Im Übrigen ja auch, ich meine, das kennen wir uns auch schon länger, gar nicht erst seit ich am 1.1.24 in dieses Amt kam, sondern auch davor. Und jetzt hast du gerade so eine Anekdote genannt. Das war ja die Woche mit dem Fahrrad, was da halt irgendjemand geklaut hat, offensichtlich irgendwo entwendet hat und dann am Friedensplatz in die Baugrube reingeschmissen hat. Und da wurde dann halt in Facebook drauf aufmerksam gemacht. Und ich war, also blöd wie es klingt, da halt eh unterwegs, also geplant war, dass ich im Endeffekt da lang fahre, weil ich an dem Tag nochmal ins Rathaus musste. Und es war ein Samstag und letzten Endes ist da halt auch niemand auf der Verwaltung da, also das Bürgerbüro war da, aber die können jetzt ja nicht mal runterfahren und da irgendwie ein Fahrrad aus der Grube holen. Und dann geht bei mir halt auch gehen direkt die Synapsen an, so okay, das liegt da jetzt 3 Tage, bis vielleicht Montag ist, dann hat es jemand anderes weggenommen, das wäre halt schade, auch für den Eigentümer. Und ja, soll jetzt gar kein Eigenlob sein, aber dann bin ich mir jetzt auch nicht zu schade, da einfach gerade langzufahren, das in den Kofferraum zu schmeißen und jetzt steht es halt oben im Bürgerbüro. Also wer sein Fahrrad vermisst, es ist jetzt oben im Fundbüro abholbar und kann sich melden. Und ob es zu viel wird oder nicht, ja, keine Ahnung, das werde ich irgendwann, sage ich mal, rückwirkend beantworten können. Jetzt versuche ich halt einfach, ohne jetzt auch schlecht über Vorgänger reden zu wollen, das ist überhaupt nicht meine Natur, aber natürlich war ja auch in den vergangenen Jahren immer so ein bisschen die Kritik, dass halt Österreich-Winkel, jetzt mal pauschal gesprochen, die Verwaltung zu wenig erreichbar ist, dass da zu wenig kommunikativ gearbeitet wird. Und das versuche ich halt ein bisschen auch einfach abzufedern und Stichwort Fluch oder Segen. Es ist dann, glaube ich, auch ein Segen, weil man ganz viele Dinge auch direkt präventiv einfangen kann, damit sich Sachen eben nicht verselbstständigen. Man muss das auch immer einordnen können. Nur weil jetzt es 3 Meckerer gibt bei Facebook oder einer eine blöde Mail schreibt, muss man ja immer auch noch relativ, was sagen eigentlich die anderen gut 11.500 in dieser Stadt. Ne? Wenn die sich nicht melden, wäre meine Tendenz eher erstmal, es ist ihnen egal oder sie arrangieren sich damit oder sie finden es sogar gut. Und vor dem Hintergrund weiß ich das schon einzuordnen und lass mich davon jetzt auch nicht entmutigen, wenn da mal 3 oder 4 auch was Kritisches argumentieren. Und auch das ist wichtig, weil im Zweifel ist es vielleicht noch gerechtfertigt und man kann dann nochmal nachsteuern. Also von daher, toi toi toi, ich glaube nicht, es wird zu viel. Im Gegenteil, ich finde das ganz wichtig. Ein Stück weit ist das einfach mein Amtsverständnis. Ich respektiere voll, wenn das auch andere Kolleginnen und Kollegen in dem Amt anders handhaben. Und die auf der Waagschale überwiegt der Segen gegenüber dem Fluch.
Ich habe in Vorbereitung auf den Podcast mir mal angeguckt, was die Themen im letzten Jahr waren. Und da ging es tatsächlich zum Jahreswechsel los mit, und da steigen wir jetzt mal in die Inhalte ein, einer neuen Verkehrsanordnung in Österreich. Am scharfen Eck Richtung Friedensplatz hoch, Richtung Mühlstraße, wurde jetzt neu eingeführt eine klare Vorfahrtsregelung. Jeder kennt ja die Situation. Das war eine Straße, wo man sich immer so ein bisschen vortasten musste. Dann hat man gesehen, ich bin doch zu weit gefahren, musste wieder zurück, weil ein anderer entgegenkam. Und es ist ja auch bis heute so, dass es gibt immer diesen einen Winkel, wo man im Prinzip eigentlich nichts sieht. Aber jetzt gibt es zumindest eine klare Regelung. Es gibt auch Tempo-20-Regelung. Und da ist auch so ein bisschen die Frage, wie du eigentlich als Bürgermeister damit umgehst. Es gibt ja Leute, die sagen, das hat jetzt 50 Jahre auch ohne geklappt. Warum muss man denn jetzt hier irgendwelche Regelungen treffen? Das bedeutet, man hat eigentlich so das Gefühl, man löst jetzt ein Problem, aber wird dann direkt konfrontiert auch mit Leuten, die das anders sehen. Ich weiß, ihr habt im Bereich Mühlstraße auch viel mit Anwohnern gesprochen, aber dann auch nochmal die Frage zum einfach Politikstil, Dinge, Probleme jetzt einfach auch mal anpacken und lösen und nicht sagen, das hat jetzt auch 50 Jahre lang geklappt. Ich weiß, dass viele deiner Vorgänger auch immer gesagt haben, wir machen da jetzt mal was am scharfen Eck, aber passiert es im Prinzip nichts. Und wer in die Stadt guckt, sieht auch, dass verkehrsrechtlich, das ist ja auch deine Aufgabe sozusagen als Bürgermeister, das macht ja nicht das Stadtparlament, viel passiert. Und da beißt man sich ja auch an übergeordneten Behörden teilweise die Zähne aus. Wie ist deine Herangehensweise? Also hinterfragst du dann auch solche Maßnahmen nochmal, wenn du hörst, es gibt vielleicht Unmut aus der Bevölkerung an der einen oder anderen Stelle, oder ordnest du das ein? Das würde mich an der Stelle mal interessieren.
Ja, jetzt hast du mit einem vermeintlich kleinen Thema angefangen, denn eigentlich nur wenigen Verkehrsschildern, und jetzt sind wir schon in den großen Kosmos der Verkehrspolitik. Also zunächst mal, in der Tat, das ist ja meine Zuständigkeit. Also formal ist der Bürgermeister qua Amt immer auch die Ordnungsbehörde und ist halt für den Verkehr und die verkehrsrechtlichen Anordnungen verantwortlich. Jetzt natürlich gibt es ein Ordnungsamt, was mich da auch fachlich berät, aber am Ende des Tages die Verantwortung trage dann ich. Und du hast es gerade so schön formuliert, jeder kennt die Verkehrsverhältnisse in Österreich-Winkel. Heute würde niemand mehr diese Stadt auf der grünen Wiese so bauen, wie sie halt ist. Aber wir kriegen jetzt halt heute auch keine Häuser abgerissen und Straßen neu verlegt, sondern wir müssen uns damit arrangieren. Das heißt, erste Botschaft ist, glaube ich, schon mal perfekt, werden wir es einfach in dieser Stadt nicht hinkriegen. Aber jetzt kennt auch jeder die obligatorischen Missstände in dieser Stadt, die neuralgischen Punkte, und jeder könnte, glaube ich, spontan 5 aufzählen, und die Schnittmenge würde auch immer bei den 3, 4 gleichen liegen. Und eines ist halt in der Tat dieser Gesamtkomplex Österreich-Kernstadt, beginnt am scharfen Eck hoch über den Friedensplatz bis jetzt, sage ich mal, zur Bahnlinie, was ein neuralgischer Punkt ist. Und ja, das hat 50 Jahre funktioniert, aber ich glaube, auch jeden, den man angesprochen hat, gesagt, das ist eine Nervecke. Und jetzt kann man ja einfach sagen, ich ignoriere das und lasse das auch quasi die nächsten 50 Jahre so laufen, oder ich versuche mal etwas zu verbessern, was auch zurückgeht auf Anregungen von Anwohnern. So war es unser Ansatz, jetzt einfach mal zu probieren, weil in der Tat es immer diese knifflige Situation war, um jetzt das konkrete Beispiel zu nehmen. Wir hatten jetzt eigentlich gerade Vorfahrt, und ich glaube, auch jeder stand schon mal in dieser Ecke und hat irgendwie den Vogel von gegenüber kassiert oder umgekehrt, sich vielleicht auch selbst geärgert, weil er dachte, er hat jetzt gerade Vorfahrt. Und da war es uns einfach wichtig, mal ein Regelwerk zu schaffen an der einen Stelle, und dann in Summe, weil es halt auch eine sehr sensible Stelle ist, wo auch viele ältere Menschen, Schüler langgehen, noch mal ein bisschen für Entschleunigung zu sorgen. Also beginnend ab dem scharfen Eck hoch über den Friedensplatz und dann auch noch die komplette Mühlstraße durch, was ja auch Schulweg ist. Hier gab es zu Beginn meiner Amtszeit auch tatsächlich eine Anliegerversammlung, wo wir ganz bewusst alle Anlieger der Mühlstraße eingeladen hatten und uns auch angehört hat, wie den Verkehr entlang ihrer Straße wahrnehmen und was Möglichkeiten wären, um für ein bisschen Entschleunigung zu sorgen. Und diese haben wir jetzt auch umgesetzt, und ja, dann werten wir die auch aus. Wir haben an einer oder anderen Stelle auch schon dann nochmal nachgebessert und nachgeschärft. Das ist mir auch ganz wichtig. Man sollte, glaube ich, nie so eitel sein, dass man sagt, nur weil wir es jetzt gemacht haben, muss es auch richtig sein, wir müssen Recht haben, sondern im Zweifel probiert man auch einfach mal was aus und guckt sich das ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr an, und wenn es funktioniert, ist super, wenn es nicht funktioniert, lässt man es entweder sein oder guckt, wo kann man noch nachbessern. Das finde ich ganz wichtig, und das gilt im Übrigen aber auch nicht nur für Verkehrspolitik, sondern so verstehe ich eigentlich grundsätzlich mein Amt, ja, weil keiner hat die Glaskugel, in die er reingucken kann, an der er einmal reibt und dann weiß, wie es zukünftig aussieht, sondern du hast gerade Rantasten gesagt, auch das ist ein Herantasten, wie einfach so verkehrsrechtliche Anordnungen am Ende dann auch funktionieren. Man kann ganz viel auf der Straßenkarte aufmalen, aber wie das dann am Ende des Tages wirklich in der Praxis sich bewährt, sieht man dann auch erst in der Praxis. Ja, und meine Erfahrung ist jetzt tatsächlich nach einem guten Jahr, beziehungsweise knappem Jahr, dass sich die Leute damit arrangiert haben, dass es für mehr Klarheit gesorgt hat. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir jede Woche geflutet werden mit Briefen und Mails. Was habt ihr denn da gemacht? Sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, das war in Summe eine gute Entscheidung, jetzt auch in Vorgriff schon auf die Umgestaltung des Friedensplatzes, die ja noch kommt, wo das ja auch ein Ort der Begegnung werden soll, nicht mehr ein reiner Parkplatz. Und deshalb würde ich sagen, dass man das so auf jeden Fall jetzt auch beibehalten wird.
Es ist ja auch quasi mein täglicher Weg. Ich wohne ja in der Ecke, und ich habe mir letztens irgendwann gedacht, es ist ja zumindest auch schon dafür sinnvoll, wenn es da mal kracht, dann ist ja zumindest auch klar, wer schuld ist. Also das ist ja auch der Vorteil einer Regelung.
Das hast du jetzt gesagt, das mögen dann andere entscheiden, ja, war aber nicht die Hauptintention.
So, wir bleiben gedanklich mal in der Ecke. Das ist nämlich eine Ecke, in der ja jetzt schon viel passiert ist. Es gibt dort einen neuen Parkplatz. Wir sehen, dass dort gebaut wird, eine Baustelle eingerichtet ist. Das ist die, wo du das Fahrrad rausgeschifft hast. Du hast vor einiger Zeit mal gesagt, wir werden tatsächlich an einigen Stellen die Stadt gar nicht mehr wiedererkennen in ein paar Jahren. Und das bezieht sich natürlich auf die Umbauprogramme, die in allen Stadtteilen laufen, in Winkel rund um das Brentano-Gelände, in Mittelheim mit der Basilika als Zentrum, in Österreich eben. Ja, ich sag mal, das historische Zentrum Marktplatz, Scharfes Eck, Hallgarten ist jetzt neu im Dorfentwicklungsprogramm. Was kommt da in den nächsten Jahren alles auf uns zu?
Naja, eigentlich hast du es ja fast in der Frage schon beantwortet. In der Tat, das klingt so fast wie ein bisschen wie eine Drohung. Soll es gar nicht sein, weil ja andere Politiker in anderen Ländern sich schon mit Kettensägen und anderem ablichten lassen. Aber in der Tat sind wir jetzt dran, dass wir im Endeffekt die komplette Stadt im positiven Sinne umkrempeln, dass wir in einem jetzt schon lange andauernden Prozess, im Übrigen auch vor meiner Amtszeit, jetzt soll keiner glauben, nur seit der Sinz im Amt ist, auf einmal passiert hier was, sondern das ist im Endeffekt eine Fortsetzung von angestrebten und auch erfolgten Beschlüssen, die teilweise Jahre, fast bald schon ein Jahrzehnt zurückgehen. Aber jetzt sind wir halt an dem Moment, wo wir da an der Umsetzung sind. Und da geht es darum, tatsächlich zu identifizieren, wo haben wir in unserer Stadt Punkte, die vielleicht attraktive Orte sein könnten, es aber jetzt noch nicht sind. Und dass wir die eben angehen. Was sie alle gerade eben aufgezählt, das ist der Österreicher Ortskern, angefangen vom Friedensplatz im Norden, über das Scharfe Eck und den Marktplatz bis runter zum Molzberger Parkplatz und die Rheinanlagen. Das geht weiter nach Mittelheim, rund um die Basilika, inklusive des Parkplatzes und Winkel, das komplette Brentano-Areal, Kerbeplatz, wo ja schon einiges passiert ist, und Hallgarten, wo wir über ein anderes Förderprogramm, nämlich die Dorfentwicklung, jetzt auch den kompletten Ortskern nochmal aufwerten und ein bisschen aufhübschen werden. Und ich finde das ungemein wichtig, weil seit ich Kommunalpolitik mache, hat Österreich-Winkel ja so ein bisschen diesen Ruf, eigentlich eine schöne Stadt, mega viel Potenzial. Aus den Orten könnte man was rausholen, also den Orten. Wir haben ja nicht das eine Zentrum. Wir sind ja die, manche sagen bösartig Schlauchstadt. Ich sage immer die Perlenkette mit den vielen Perlen dran. Aber die muss man eben auch heben. Und das wollen wir jetzt machen, damit man wirklich von heute, sage ich mal, zurückblickend 5 Jahre und auch wieder 5 Jahre nach vorne geschaut, wirklich sagen können, da ist einiges passiert und dann hoffentlich auch zum Besseren, ne?
Wir haben eben in der Folge, die wir davor aufgenommen haben, aus dem Stadtparlament kurz gesprochen über das Thema Stadtmobiliar. Das war ja auch etwas, was man einfach mal ausprobiert hat und wo man geguckt hat, wie reagieren die Bürger drauf, finden die es gut, finden die es schlecht, welche Standorte funktionieren, welche nicht. Das ist ja auch eine ganz neue Herangehensweise zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal. In 3 Monaten werden die Dinger sowieso wieder eingesammelt und dann können wir ja gucken, wo wollen wir dauerhaft sowas haben. So ein bisschen in die Richtung ist auch das Projekt E-Scooter gegangen. Die sind ja auch quasi über Nacht in Österreich-Winkel dann aufgestellt worden. Von Anfang an war verabredet, dass es eine Testphase geben soll. Also man hat nicht von Anfang an sozusagen gesagt, das gibt's jetzt hier für immer oder es gibt's irgendwie nie, sondern man hat gesagt, wir probieren das einfach mal aus. So ein bisschen geboren ist die Initiative ja bei der Apps und ich glaube, die Testphase kommt so langsam ans Ende. Was ist denn dein Fazit und was ist das allgemeine Fazit?
Ja, also zunächst mal in der Tat, das geht zurück auf eine Initiative der EBS, die halt auch, und was ich sehr positiv finde, gesagt hat, wir wollen eigentlich, dass unsere Studierenden nicht den kompletten Straßenraum und Parkraum an unseren jetzt mittlerweile 3 Standorten in Österreich-Winkel, also dem alten Winkler Rathaus, dem sogenannten Campus Burg in Österreich in der Burgstraße und eben dem klassischen Apps Campus belegen. Und wäre es denn nicht eine Möglichkeit, diese E-Scooter mal zu probieren? Da gab es in der Vergangenheit schon mal Vorstöße, da konnte man sich nicht einigen und wir hatten jetzt halt ein System gefunden, ein Arrangement auch mit einem Anbieter, sodass wir gesagt haben, wir testen das jetzt mal über eine Testphase von gut 6 Monaten, sie wird jetzt noch bis Januar gehen, einfach mal aus. Was ist mein Fazit und ein Stück weit das allgemeine Fazit? Erstmal, die Nutzungszahlen sind okay, meines Erachtens. Wir merken vor allem auch als Stadtverwaltung, Stichwort Ordnungsamt, was wir eben bei der anderen Frage auch schon mal hatten, dass tatsächlich der Parkplatzdruck an diesen neuralgischen Punkten abgenommen hat, weil die Studierenden eben jetzt nicht mehr mit dem PKW unterwegs sind, sondern mit einem kleineren Gefährt, dem E-Scooter. Das heißt, sie werden genutzt. Wir kriegen auch jeden Monat Auswertung von dem Anbieter, wo wir die Routen sehen. Das ist auch mal ganz spannend, also zu sehen, wo wohnen die überhaupt und wo fahren die hin mit diesen Geräten. Wobei es ja nicht nur Apps-Studierende sind, das ist auch ganz wichtig. Das ist ein offenes System, jeder kann es nutzen und ich sehe auch ganz viele einfach Jugendliche, Jüngere und auch, sag mal, Junggebliebene, die auf den Teilen unterwegs sind. Vor dem Hintergrund, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass das jetzt nicht nur so ein reines Apps-Ding ist, ne? Sondern also wirklich schon von der Apps angestoßen, aber nutzbar für alle Bürgerinnen und Bürger und auch Gäste unserer Stadt. Sodass wir schon sehen, das sind erhebliche Zahlen in einem monatlichen 4-stelligen Bereich, die genutzt werden und die Nachfrage ist da. Ob das jetzt am Ende für den Anbieter betriebswirtschaftlich ist, werden wir jetzt sehen. Das muss er dann beurteilen letzten Endes und obliegt uns auch nicht, das zu entscheiden. Aber es ist so, wie du gesagt hast, uns war es einfach mal wichtig, das mal auszuprobieren, weil man kennt natürlich die ganzen Horror-Stories aus anderen Städten von, weiß ich nicht, dass die im Rhein rumfliegen und überall auf der Gasse rumfliegen. Und wir haben aber gesagt, mit einem gewissen Regularium wollen wir einfach jetzt selbst mal diesen Praxistest machen. Und was kam da unseres Erachtens raus? Ja, auch bei uns lag jetzt nach 6 Monaten ein einziger Roller im Rhein, auch mal einer irgendwo. Natürlich werden die auch mal falsch geparkt und stehen auf dem Gehweg rum, was ärgerlich ist und auch gar nicht beschönigend sein soll. Es ist aber eine Minderheit. Also im Moment haben wir knapp 120 Roller im Stadtgebiet und ich mache selbst immer so den Eigentest. Wenn ich einfach durch die Stadt fahre, dann zähle ich mal so im Kopf, an welchen wie viele Roller bin ich jetzt vorbeigefahren und wie viele davon stehen jetzt gerade so, dass ich sagen würde, das ist eigentlich ordnungswidrig oder nicht okay. Und da komme ich auf irgendwas, sage ich mal, 1, maximal 2 von 10. So, das Spannende ist aber, den Selbsttest kann man ja auch mal machen, wenn man durch die Stadt fährt und sich die parkenden Pkw anschaut. Also da ist das genau das Gleiche und treibt dann zum Teil auch die Stilblüten, dass wir auch E-Mails von Bürgerinnen und Bürgern bekommen. Also eine ganz konkrete, wo ich dann auch schmunzeln musste, wo sich jemand beschwert hatte, dass ein E-Scooter falsch an seiner Ecke vorm Haus steht, was auch vollkommen gerechtfertigt war. Das Spannende ist nur, auf dem Foto waren hinten dran auch 3 parkende Autos, die standen genauso quer auf dem Gehweg. Das ist dann schon gar nicht mehr im Bewusstsein gewesen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich nenne das als ehemaliger Fußballer, ist immer so dieser Hooligan-Effekt. Du kannst 50.000 Fans haben, die sind super und machen Stimmung, aber wenn du 100 dabei hast, die krakeelen, dann fällt das irgendwie so auf die Gesamtmasse zurück und das ist halt ein bisschen schade. Wir würden in Summe ein positives Fazit ziehen. Sollte es weitergehen, würden wir an der einen oder anderen Stelle schon auch nochmal nachschärfen, eben gerade mit Blick auf die Verkehrssicherheit. Aber in Summe war es, glaube ich, wichtig, diese Erfahrung mal zu machen. Sie wurden genutzt und mehrheitlich würden wir auch sagen, wurden sie auch ordnungsgemäß genutzt und auch ordnungsgemäß abgestellt. Jetzt nicht signifikant schlechter oder besser, als es mit PKWs ist oder mit Fahrrädern. Ja.
Ich habe da mit den E-Scootern auch eine kleine Lernkurve hinter mir. Als die aufgestellt wurden, dachte ich mir, naja gut, wer es braucht, soll damit glücklich werden. Ich werde damit jetzt nicht rumfahren. Dann habe ich irgendwann mal so ein Ticket gelöst und habe es dann mal genutzt und das hat Spaß gemacht. Also es war dann auch für mich irgendwann gar nicht mehr nur, um von A nach B zu kommen, sondern manchmal macht es auch einfach so Spaß, mit denen zu fahren. So, ich habe noch ein weiteres Thema mitgebracht, wo mich interessieren würde, deine Gedanken dazu. Ich bin ja selbst zugezogen in Österreich-Winkel, lebe aber mittlerweile seit 10 Jahren hier und ich vernehme, dass es doch bei vielen immer noch, ich sag mal, so ein bisschen so ein Stadtteildenken gibt, ne? Also für mich ist das manchmal gar nicht so komplett nachvollziehbar. Für mich sind auch die Grenzen zwischen den Ortsteilen so ein bisschen fließend. Also manchmal weiß ich gar nicht, bin ich noch in Mittelheim oder schon in Winkel? Oder wir haben ja jetzt auch bei anderen Debatten gemerkt, dass als es um Gemarkungsgrenzen ging, wo viele auch alteingesessene Kommunalpolitiker dachten, dass entlang der Kreisstraße hoch nach Hallgarten, dass das schon Hallgartener Gebiet quasi wäre, es ist aber noch Österreich. Was ich damit sagen will ist, in vielen Debatten merkt man immer, dass so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Rivalität zwischen den Ortsteilen herrscht, aber manche sich so ein bisschen abgehängt fühlen und das aber immer im Wechsel. Also es passiert was in Winkel, dann gibt es die Ersten, die sagen, warum ist das nicht in Österreich? Es passiert was in Österreich, da gibt es die Ersten, die sagen, warum nicht in Winkel? Ist das etwas, was du in deinem Alltag als Bürgermeister auch oft gespiegelt bekommst oder glaubst du schon, dass die meisten, ich sag mal, die ganze Stadt im Blick haben und nicht nur ihren eigenen Ortsteil. Also für mich persönlich ist es beispielsweise so, ich freue mich eigentlich über alles. Wenn jetzt in Winkel ein neues Café aufmacht, dann finde ich es eigentlich für die ganze Stadt ein Gewinn und nicht primär nur für einen Ortsteil.
Es kommt erstmal eine schöne politische Antwort, ein entschiedenes Jein. Also natürlich, und das kennen wir alle, gibt es dieses Stadtteildenken. Und ich sage das auch ganz bewusst gar nicht abwertend. Das ist auch in Ordnung. Und meine Erfahrung ist, und auch das ist ganz bewusst nicht abwertend gemeint, die habe ich schon im Wahlkampf gemacht. Das ist auch so ein bisschen so ein Generationending. Also ich habe im Wahlkampf sehr häufig festgestellt, wo ich auch an ganz vielen Türen geklopft habe und auch jetzt mittlerweile im Amt mit ganz vielen Menschen einfach wahlkampfmäßig oder jetzt dann halt auch berufsmäßig im Kontakt bin, dass gerade so bei den älteren, alteingesessenen, das sind halt noch die Österreicher, die Winkler, die Mittelheimer oder die Hallgartner und die Zugezogenen, das sind die Österreich-Winkler. Und die Gäste, die hierher kommen, die kommen ja nicht nach Österreich oder nach Mittelheim, die kommen nach Österreich-Winkel oder sogar noch eine Ebene drüber, die kommen halt in den Rheingau. Ich glaube kaum, dass jemand irgendwo in Norddeutschland sitzt und sagt, ich will jetzt Urlaub ganz bewusst in Österreich-Winkel machen oder ganz bewusst in Geisenheim, sondern die kommen in den Rheingau, vielleicht sogar der Anziehungspunkt Rüdesheim, der nochmal überregionaler bekannt ist. Von daher, ich glaube, da gibt es beide Sichtweisen. Ich will auch gar nicht sagen, ob es da so ein richtig oder falsch gibt. Am Ende des Tages muss ich aber natürlich schauen und wir als Politik als Ganzes, genauso wie die Verwaltung auch, dass wir die ganze Stadt im Blick haben. Und dann ist es so ein bisschen wie bei den Journalisten, da sagt man ja auch, wenn beide Seiten meckern, dann hast du alles richtig gemacht. Und du hast gerade so schön gesagt, das ist im Wechsel. Solange alle Stadtteile gleich meckern, dann ist es, glaube ich, irgendwie doch dann wieder halbwegs fair. Wir haben mal spaßeshalber geguckt, dass wir einfach mal so ein bisschen aufgerechnet haben, was so die letzten Jahre an Investitionen in die einzelnen Stadtteile geflossen ist. Ich werde bewusst die Summen jetzt nicht sagen, damit nicht gleich wieder eine Debatte daraus entsteht. Aber da zum einen gibt es schon durchaus Überraschungen. Also viele sagen ja, gerade ist so viel in Österreich passiert, ne? Weil auch tatsächlich im Moment gerade viel in Österreich passiert, das auch im Fokus ist. Aber das ist mitnichten so, dass in Österreich auch die meisten Summen in den letzten Jahren oder nach Österreich geflossen sind. Und dann, wenn man das nochmal relativiert pro Kopf, wird man nochmal die eine oder andere Überraschung erleben. Also lange Rede, kurzer Sinn, 1:1 wird das nie aufgehen. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, in der Tat wichtig, dass der Standort Österreich-Winkel gestärkt wird. Und wir haben nun mal 4 Stadtteile und ich kann nicht alles in einen Stadtteil packen. Und manchmal macht es aber auch gar keinen Sinn und funktioniert es nicht. Und wenn ein privater Investor sagt, ich will jetzt halt in dem Stadtteil, weil dort eine Liegenschaft ist, irgendetwas eröffnen, dann kann ich dem ja nicht sagen, tut mir leid, ich unterstütze es jetzt nicht, komm doch bitte in den anderen Stadtteil, weil da haben wir das noch nicht. Das sind dann am Ende auch immer wieder private Entscheidungen. Also ich respektiere das voll, ich habe selbst eine gewisse Sympathie, ich fühle mich auch so ein bisschen im Herzen natürlich erstmal als Österreicher, würde jetzt nie sagen, ich bin jetzt Hallgartner oder Mittelheimer, aber am Ende bin ich halt auch Österreich-Winkler. Ja. Und ich glaube, das darf nicht ungesund werden. Du hast gerade gesagt, Rivalität, jetzt fängt bald wieder die Fasnachtskampagne an, da werden wir das alle wieder erleben. Am Ende ist aber, glaube ich, wichtig, dass wir uns als Gemeinschaft verstehen in Österreich-Winkel. Und wir haben schon den Blick, dass da nicht immer nur stadtteilbezogen vielleicht in den einen mehr, in den anderen gepackt wird. Es wird nie eine 100-prozentige Gerechtigkeit geben, aber am Ende des Tages als Österreich-Winkler sollten wir gemeinschaftlich von profitieren, von allen Maßnahmen. Das ist unser Ziel. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Und ich glaube, auch die Mehrheit in Österreich-Winkel sieht das genauso. Und auch die, die sagen, ich bin jetzt ein gebürtiger Winkler, ich bin in Winkel geboren und werde da auch sterben. Aber auch der freut sich vielleicht trotzdem, wenn dann in Österreich mal ein Café aufmacht oder in Mittelheim eine Straße saniert wird. Weil am Zweifel geht er auch dort ins Café und auf dem Weg dorthin muss er über die Mittelheimer Straße fahren.
Du hast zu Beginn deiner Amtszeit hast du einen Schwerpunkt ausgerufen für die nächsten Jahre. Und zwar ist das Thema Flächenentwicklung, insbesondere Gewerbeentwicklung. Was gibt es da für Neuigkeiten?
Ja, was gibt es da für Neuigkeiten? Jetzt könnte ich ja überspitzt sagen, die letzten 30 Jahre nicht viel, denn das letzte Gewerbefläche, die in unserer Stadt entwickelt wurde, das war tatsächlich im letzten Jahrtausend, 1999. Und wir haben jetzt schon mehrfach auch in diesem Podcast über die Haushaltslage der Stadt Österreich-Winkel gesprochen, die nicht so rosig ist. Und das hat natürlich vor allem auch an einer Stellschraube oder mit einer Stellschraube zu tun. Und das sind die Gewerbesteuereinnahmen, wo wir im Vergleich zu unseren Nachbarkommunen schlichtweg unterdurchschnittlich dastehen. Sowohl in den absoluten Zahlen wie auch pro Kopf. Und mein erklärtes Ziel war es, das habe ich auch im Wahlkampf versprochen, dass wir alle Hebel in Bewegung setzen oder versuchen in Bewegung zu setzen, in den kommenden Jahren Gewerbeflächen zu ertüchtigen und nutzbar zu machen. Und tatsächlich sind wir jetzt kurz vor der Verrichtung, sage ich mal, für eine kleine Fläche in Hallgarten rund um den Hallgartner Sportplatz, wo es uns jetzt gelungen ist und wahrscheinlich auch im ersten Quartal 26 wir dann die entsprechenden Beschlüsse auch fassen können, dass dort ein Bebauungsplan in Kraft tritt oder geändert wird, der eben aus einer ursprünglich landwirtschaftlich genutzten Fläche dann eine Gewerbefläche macht, sodass da auch wieder vielleicht ein kleiner Betrieb sich ansiedeln kann. Und viel größeres Brett sind natürlich dann die großflächigen Gewerbeflächenentwicklungen, die wir brauchen. Hier haben wir jetzt in der letzten Sitzungsperiode angestoßen, klingt jetzt erstmal sehr technokratisch, die Stellungnahme für den Regionalplan Südhessen. Das ist so das alleroberste Planungswerk, was es in Hessen bzw. Südhessen, also für uns als Stadt Österreich-Winkel, gibt. Und dort wird festgelegt, wo man in den kommenden Jahren denn seine Entwicklungspotenziale als Stadt sieht. Und ich habe im letzten Jahr schon begonnen, einen Prozess zu initiieren mit den Fraktionen zusammen, dass wir mal identifizieren, mal so ganz klassisch luftbildmäßig, wenn ich von oben drauf schaue, liebe Fraktionen, wo könnt ihr euch eigentlich vorstellen? Was würdet ihr auch mittragen, wenn hier in 15 oder 15 Jahren die Bagger rollen, um nochmal Wohnbebauung zu ermöglichen oder halt vielleicht, dass da zukünftig mal eine Fabrik oder eine Gewerbeeinheit steht? Und da haben wir einzelne Bereiche identifiziert in unserer Stadt. Und mir war es vor allem wichtig, dass wir auch die jetzt weiter verfolgen, die auch mindestens breit oder sogar einstimmig politisch getragen sind. Weil das ist ein Projekt, das geht mindestens über eine Dekade. Also das ist nicht so, dass ich jetzt mal sage, ich hätte jetzt da gern Gewerbe und morgen kann da der Bagger rollen, sondern da sind ganz viele Prozesse notwendig, von dem Planungsrecht, was ich schaffen muss, über den Eigentumserwerb bis hin zur Entwicklung und dann auch tatsächlich der Akquise, dass da auch ein Betrieb dann sich ansiedelt und der auch noch bauen muss, einen Bauantrag stellen muss. Also bis da das imaginäre Band durchgeschnitten werden kann, geht noch ganz viel Wasser den Rhein runter, aber man muss halt irgendwann mal anfangen. Und diesen Anfang haben wir jetzt gemacht. Wir sind jetzt einen von vielen Schritten gegangen, aber es ist der wichtigste, weil der erste, das ist immer der wichtigste Schritt. Und so glaube ich, dass wir irgendwann mal in ein paar Jahren hoffentlich zurückschauen können, jetzt auf diesen Zeitraum, wo man gesagt hat, da hat man jetzt die richtigen Weichen gestellt. Zudem kann ich noch berichten, dass auch auf dem Köpp-Gelände, was ja eine gewerbliche Einheit ist, zumindest auch Gespräche mit dem Eigentümer dahingehend geführt wurden, dass er jetzt dort keine Wohnbebauung mehr plant, wie ursprünglich mal angedacht, sondern auch eine weiterhin 100% gewerbliche Nutzung und dort jetzt auch die ersten Maßnahmen ergriffen sind, Bauanträge gestellt wurden, sodass auch, sage ich mal, dieses Gelände ein bisschen aufgewertet wird hin zu einem Gewerbepark, der angestrebt wird. Und das wird natürlich dann auch uns als Gewerbestandort zugutekommen.
Du hast gerade schon angesprochen, es ist so ein bisschen so eine langfristige Geschichte. Es ist nicht so, dass wir das heute in die Hand nehmen und dann morgen dort ein Gewerbegebiet ist. Wie gehst du generell in deiner Rolle als Bürgermeister damit um, dass du ständig merkst, dass Dinge doch sehr, sehr lange brauchen, dass man mit anderen Behörden sprechen muss? Du bist ja eher sozusagen jemand, der Dinge gerne schnell anpacken will. Und dann scheitert man manchmal schon an einer einfachen Beleuchtung für eine Bushaltestelle, wo man sagen würde, da schicke ich jetzt mal zwei Leute hin, die sollen da eine Lampe aufhängen. Aber dann merkt man, oh, es ist eine Kreisstraße, der Rhein-Neu-Taunus-Kreis, dann ist es auch noch eine Bushaltestelle. Da muss man mit der Verkehrsgesellschaft reden. Wir hatten die Odyssee mit dem Dach beim Wartehäuschen auf dem am Bahnhof. Das bedeutet, du merkst ja immer wieder, dass selbst wenn man will und alle Seiten guten Willens sind, es so lange dauert. Frustriert das nicht auf die Dauer?
Also ist zumindest kein Spaßfaktor. Also natürlich kennt jeder das Thema Bürokratie, das ist ja hier die Überschrift. Und natürlich war mir auch bewusst, dass das so ist und vorherrscht, auch in diesem Amt. Aber an manchen Stellen hätte ich es mir dann so bürokratisch doch nicht vorgestellt. Aber es soll natürlich jetzt nicht entmutigen. Aber in der Tat, im Moment, wenn ich, egal welche Zeitung ich aufschlage und die Nachrichten, die ich anmache, ist von Entbürokratisierung die Rede. Das ist auch richtig und gut und notwendig. Bis jetzt ist es halt leider unten bei uns in Anführungszeichen noch nicht angekommen. Und ich glaube, das ist einer der großen Maßnahmen, die wir in diesem Land jetzt auch brauchen, um da wirklich die kleinsten Ebenen, wo es am Ende auch um die Umsetzung geht, ein Stück weit zu entlasten. Vieles ist meines Erachtens selbstreferenziell. Also ich muss Personen anstellen oder beschäftigen, dass sie Förderprogramme, Dokumentationen, Antragstellungen etc. abarbeiten, wo dann auf der anderen Seite wieder jemand sitzt in irgendeinem Ministerium, in einer Behörde, die nichts anderes macht, als genau das zu prüfen, Nachforderungen zu stellen. Und am Ende des Tages reden wir über Summen, wo die Arbeitszeit, wenn ich die umrechnen würde, wahrscheinlich höher ist als das, was am Ende hinten rauskommt. Und das ist auch einfach nicht effizient. Du hast gerade gesagt, ich einfach aus dem persönlichen der persönlichen Haltung heraus pflege ich dann einen ganz anderen Arbeitsstil. Und das ist dann halt schon ermüdend und es ist auch einfach nicht effizient. Also das eine ist ja jetzt meine persönliche Emotionalität, die da gar nicht im Vordergrund stehen soll. Aber am Ende haben wir auch einfach mit Steuergeldern auf allen Ebenen effizient umzugehen. Und das passiert halt leider nur unzureichend. Ich erzähle an dieser Stelle immer gerne meine Lieblingsanekdote, lade auch alle herzlichst dazu ein, mal ein Auge darauf zu werfen, wenn sie ins Österreicher Bürgerzentrum kommen und in einen der Flure der Fachabteilung gehen. Dann sind dort jeweils abgetrennt, also Glastüren, die den Flur abtrennen, dann von dem Bereich dahinter. Und da sind jetzt Beschriftungen dran, welche Fachabteilungen sich dahinter verbergen. Und da wurde ich schon gelobt, was das für eine tolle Maßnahme ist, der Transparenz und Information, dass man jetzt weiß, welcher Fachbereich hinter der Tür sich verbirgt, welche Raumnummer und dass man sich direkt zurechtfindet. Die Ehrlichkeit dahinter ist aber, dass wir eine Begehung der Unfallkasse hatten und gelernt haben, dass diese Türen zu mehr als 80% aus Glas bestehen und deshalb ja die Gefahr besteht, dass jemand dagegen laufen könnte. Und deshalb mussten wir einen Kontrast schaffen. Also haben wir dann Aufkleber angebracht. Bei der Begehung habe ich mir dann noch den Spaß erlaubt, ob wir denn nicht einfach ein bisschen weniger putzen, dann würden wir auch ein bisschen Geld sparen. Haushalterisch stehen wir ja im Moment nicht so gut da, fand dann aber die Person von der Unfallkasse auch nicht so lustig. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir mussten für einen Kontrast schaffen. Das ist jetzt nur eine kleine Anekdote, aber auch das ist Aufwand gewesen, hat Geld gekostet, in dem Fall einen mittleren dreistelligen Betrag, um diese Aufkleber anzubringen. Und dieses Bürgerzentrum steht jetzt seit 20 Jahren, es gibt einen Türrahmen und es ist nicht überliefert, dass eine Person da dagegen gelaufen ist. Und das ist so ein bisschen symptomatisch für das komplett kränkelnde System an dieser Stelle. Ob das jetzt entmutigend ist, weiß ich nicht, aber manchmal schüttelt man halt einfach den Kopf. Und auch wenn Bürgerinnen und Bürger den Kopf schütteln, muss man es leider nachvollziehen können an der Stelle.
Wir kommen so langsam in die Schlusskurve und wir ziehen jetzt mal einen Strich drunter und wollen auch mal grundsätzlich auf, ja, ich sag mal, das politische Klima in Österreich-Winkel blicken, was sich aus meiner Sicht deutlich verbessert hat. Wir hatten das im vorherigen Podcast auch schon besprochen. So ein bisschen das Stichwort mehr Miteinander. Du kennst ja jetzt beide Seiten. Du warst sehr, sehr viele Jahre Fraktionsvorsitzender. Du kennst den Umgang sozusagen mit der anderen Seite, mit dem Bürgermeister. Jetzt bist du selbst Bürgermeister. Was ich tatsächlich interessant finde bei dir ist, dass du mit dem, und das sage ich jetzt nicht, um dich irgendwie hier besonders zu loben, aber dass du mit dem Stadtparlament sehr wertschätzend umgehst. Und das merke ich an vielen Stellen. Beispielsweise ist es so, dass man immer wieder hört von anderen Bürgermeistern oder auch aus der Vergangenheit, dass beispielsweise Fraktionen mit Anfragen nerven würden, etc. pp. Wo man von dir dann immer hört, das ist euer gutes Recht. Ich habe das früher auch gemacht und wenn ihr was wissen wollt, dann stellt die Anfrage und ich werde sie so gut ich kann beantworten. Ich fand ganz witzig, ich habe in der Zeitung vorgestern, glaube ich, gelesen, hat der Nico Stafridis, der Bürgermeister von Walluf, unser Export aus Österreich-Winkel, an der Stelle liebe Grüße an dich, Nico, gesagt, also er zieht eine positive Bilanz und ein Grund dafür ist, es gibt in Walluf so wenig Fraktionsanträge und das würde ja zeigen, der Bürgermeister macht eine gute Arbeit. Ich sehe das so ein bisschen anders als der Nico, glaube ich. Also ein Fraktionsantrag ist ja nicht unbedingt ein Misstrauen gegenüber der Verwaltung, sondern es ist einfach ja Zeichen von demokratischer Mitbestimmung, dass Fraktionen sagen, wir hätten an der oder an der Stelle oder an einer anderen gerne das oder das. Wie blickst du auf das politische Miteinander in Österreich-Winkel, wie es sich entwickelt hat in den letzten Jahren? Was wünschst du dir da für die Zukunft? Und ja, wie blickst du selbst in die Zukunft? Wir haben ein spannendes Jahr vor uns, Kommunalwahl am 15. März. Da werden die Karten nochmal neu gemischt. Und ich glaube, du bist auch ganz neugierig, wie das dann ausgeht an dem 15. März.
Ja, also wir hatten es ja vorhin schon mal an anderer Stelle mit der Glaskugel. Wer hätte die im Moment nicht gern als Kommunalpolitiker und wäre jetzt schon am 15. März am Wahlabend oder vielleicht auch zwei Tage später, wenn dann tatsächlich alle Stimmen ausgezählt sind. Und vielleicht ist das so ein bisschen auch der entscheidende Punkt, denn bei allem, was wir hier tun, muss man auch bedenken, auch nach diesem 15. März in anderer Konstellation werden wir miteinander umgehen müssen und auch wollen. Und die Grundhaltung, die ich jedem Kommunalpolitiker im Übrigen schon immer, auch in der anderen Rolle noch als Stadtverordneter unterstellt habe, ist, dass man einem nicht so langweilig ist, dass man jetzt zufällig mal im Stadtparlament gelandet ist, sondern man das ja schon macht mit einer gewissen Grundhaltung und Motivation, eben was für diese Stadt zu bewegen. Und auch nicht nur, um da destruktiv zu sein gegen den Bürgermeister, gegen die andere Fraktion, sondern am Ende einfach was für diese Stadt, für seine eigene Heimat bewegen zu wollen. Und ich versuche im Amt tatsächlich es so zu halten, dass ich mich über die Dinge, die ich als Stadtverordneter mich geärgert habe, das jetzt halt besser zu machen. Ob das immer perfekt ist, will ich gar nicht den Anspruch erheben. Es gibt auch die ein oder andere Anfrage, über die ich mich auch schon genervt habe oder wo ich mir denke, Mensch, das ist doch auch schon niedergeschrieben, das haben wir doch schon berichtet, liest du denn deine Vorlagen nicht? Dann weist man da halt wieder darauf hin. Aber am Ende ist es in der Tat so, wir haben auch ein Stück weit einfach eine Aufgabe und eine klare Aufgabenteilung hier in diesem System. Und derjenige, ich sag mal, Ober sticht unter und Ober ist an der Stelle auch das Stadtparlament und nicht der Bürgermeister oder die Verwaltung. Und die geben die Richtung vor. Wir müssen bestmöglichst unterstützen und auch dann am Ende des Tages umsetzen. Und da ist es mir einfach wichtig, eine gewisse Hilfestellung natürlich zu geben, damit dann auch die, und das darf man auch nie vergessen, also ausschließlich ehrenamtlichen Stadtverordneten und Gremienmitglieder halt bestmöglichst ihre Arbeit machen können. Das ist so meine Grundhaltung dahinter. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass sich da in Österreich-Winkel einiges in den vergangenen Monaten zum Besseren gewendet hat. Vielleicht auch in dieser Wahlperiode. Es war ein ganz wichtiger Beschluss, da stehe ich bis heute dahinter. Damals noch in meiner Rolle als Fraktionsvorsitzender, dass wir das offene Parlament nicht nur auf dem Papier, sondern auch tatsächlich gelebt haben. Wir haben das jetzt gerade in der letzten Stadtverordnetenversammlung wieder gemerkt mit kunterbunten Mehrheiten, dass halt jetzt auch tatsächlich das Argument stärker gewichtet ist als der Briefkopf eines Antragstellers. Und ich glaube, das ist am Ende auf so einer Ebene auch einfach wichtig. Würde vielleicht auch auf einer höheren Ebene ab und an mal gut tun. Und ich hoffe, dass das jetzt im Wahlkampf, da darf man sich nichts vormachen, da wird es jetzt auch natürlich die ein oder anderen Flugblätter, Postillen und E-Mails und Plakate etc. geben, wo auch mal ein bisschen schärfer geschossen wird. Das ist in Ordnung. Deshalb heißt es Wahlkampf, nicht Wahlkuscheln. Es sollte aber immer in einem gewissen Rahmen und wertschätzend sein. Vor allem im besten Fall immer bezogen auf die eigene Position und nicht mit dem Ziel, jetzt einfach nur den anderen schlechter zu machen. Und dann schauen wir mal, wie die Karten gewürfelt sind nach dem 15. März. Und dann müssen sich die politischen Akteure zusammen mit der Stadtverwaltung, mit dem Bürgermeister ja wieder an einen Tisch setzen können, weil dann geht es die nächsten 5 Jahre weiter. Und da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Und das versuche ich immer auch so ein bisschen auch selbst zu leben, dass man das halt immer im Blick hat, dass es auch immer noch ein Danach gibt.
Was du dir für den 15. März wünschst, ich glaube, das können wir uns alle denken, aber mal unabhängig von der Kommunalwahl, was wünschst du dir für unsere Stadt für 2026?
Ja, gute Frage. Was wünsche ich mir? Ich könnte jetzt ganz viele Sachen aufzählen, also irgendwie Themen, die vorangehen sollen, die Haushaltslage, die ich mir natürlich verbessert wünschen würde. Ich würde so ein bisschen mir aber tatsächlich, um es ein bisschen auf der Metaebene zu beantworten, wünschen, dass wir diesen Kurs, den wir jetzt eingeschlagen haben, politisch, aber ich nehme auch wahr in der Bevölkerung, dass wir den weitergehen. Was meine ich mit Kurs? Dass ich wahrnehme, dass so langsam wir ein bisschen aus dieser, ja, klingt jetzt so defätistisch, Depression so ein bisschen rauskommen. Es ist halt nicht alles schlecht in dieser Stadt, ganz im Gegenteil. Wir leben in einem wunderschönes Fleckchen Erde, was wir hier haben. Ein Riesenpotenzial, was unsere Stadt hat. Ganz viele Sachen, die auch schon super sind und gut funktionieren, wo wir uns manchmal auch in den vergangenen Jahren vielleicht ein bisschen schlechter geredet haben, als das angebracht ist und auch notwendig wäre. Und ich bilde mir ein, dass das trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, in denen wir im Moment auch gesamtgesellschaftlich sind, wir einfach auch gucken, dass wir uns ein bisschen hier unterhaken in dieser Stadt und da eigentlich weitermachen. Und dann kommt das andere, so hoffe ich, auch von selbst und umgekehrt. Wenn mal die Rahmenbedingungen schlechter sind, dann ist es ein bisschen erträglicher. Wir sind hier am Ende eine Gemeinschaft von knapp 12.000 Seelen und unterhaken, ich habe es gerade gesagt, ich glaube, das ist so ein bisschen das Credo. Und wenn dann alles andere, was wir so auf der politischen Agenda haben, an Themen, die umzusetzen sind, wenn die dann weitere Fortschritte machen, teilweise hatten wir die Themen gerade schon hier in dem Podcast, dann bin ich sehr zufrieden. Und ich glaube auch umgekehrt, dann sind auch die Bürgerinnen und Bürger ganz zufrieden mit dieser Stadt.
Das war dein Wunsch. Wir wünschen euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an der Stelle frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt uns treu und gewogen und abonniert unseren Podcast und dann hören wir uns im nächsten Jahr an der Stelle wieder.
Ciao. Das war der 65375 Podcast, präsentiert von der SPD Österreich-Winkel. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube und bleiben Sie auf dem Laufenden.